Heute im New Lawyers Podcast Benedikt Quarch, Jurist und Gründer von Right Now.
Wir müssen die Leute erreichen, die auf dem Sofa sitzen, zu Hause oder im Bus oder wo auch immer, gar nichts mehr davon wissen, dass sie jetzt einen Anspruch unbedingt haben, zum Beispiel im Online-Glücksspiel. Die Leute haben online gespielt, das Geld als verloren angesehen und jetzt müssen wir denen sagen, du kannst es zurückverlangen und komm zu uns.
Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Als Juristin oder Jurist kannst du dir auf Talent Rocket ein Profil anlegen, mit dem du dich nicht nur unkompliziert und ohne Anschreiben bei zahlreichen Kanzleien und Unternehmen bewerben kannst. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dein anonymisiertes Profil freizugeben, sodass spannende Arbeitgeber dich kontaktieren können. Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu meinem heutigen Gast. Benedikt Quarch ist Gründer und Geschäftsführer von Right Now, einem der bekanntesten Legal-Tech-Unternehmen für Verbraucher in Deutschland. Benedikt ist Jurist, Unternehmer und Vordenker, wenn es um die Verbindung von Recht und Technologie geht. Er ist außerdem Mitherausgeber der Legal-Tech-Zeitschrift des Nomos Verlag und er wurde von Forbes als einer der 30 under 30 ausgezeichnet. Wir sprechen über seinen Weg, das Unternehmertum im Rechtsmarkt und die Zukunft von Legal Tech. Schön, dass du da bist, Benedikt.
Ja, freut mich auch sehr. Danke, Alicia, für die Einladung.
Es wurde ja auch mal Zeit, dass wir nach so vielen Podcast-Folgen hier nochmal ein weiteres Urgestein der Legal Tech-Szene mit hier reinholen. Und ich freue mich sehr, wir kennen uns schon ein bisschen länger und freue mich aber sehr auf diese Aufzeichnung, weil es dann doch noch Sachen gibt, die ich noch nicht wusste über deine Geschichte und über die Geschichte von Right Now. Und ich kann schon mal sagen, es ist sehr entertaining.
Ja, das freut mich.
Wir starten natürlich aber auch für dich mit einer Icebreaker-Frage. Und zwar würde ich gerne von dir einmal wissen, wenn du dich in einer TV-Show selber pitchen müsstest, was wäre dein Slogan?
Das ist eine gute Frage. Ich dachte
nicht so
jetzt gerade. Nee, ist nicht so einfach. Ich dachte jetzt gerade, als du das Intro gesagt hast, das ist immer das, wie ich es gerne so bei LinkedIn oder ähnliches schreibe, ja, Unternehmer und Jurist, aber das ist ja kein guter Slogan für irgendeine TV-Show. Also würde ich sagen, da schlafen die Leute direkt ein. Deswegen würde ich mal sagen, für eine TV-Show muss man ein bisschen reißerisch mal auftreten. Und da würde ich jetzt mal sagen, Mr. Legal Tech.
Mr. Legal Tech. Okay, das ist auf jeden Fall auch schon mal sehr bold. Gucken wir mal, ob du dir diesen Slogan verdienen kannst im Laufe dieser Folge.
Es soll nur ein Slogan sein.
Ja. Also wir sind ein kritisches Publikum. Aber wir schauen mal an den Anfang deiner Reise. Du hast tatsächlich schon sehr, sehr früh angefangen mit unternehmerischen Projekten während des Studiums. Und zwar hast du mir schon mal berichtet, du hast ein Social-Media-Unternehmen für Kleinstädte gegründet oder so etwas in der Art. Das musst du gleich nochmal erklären, was dich dazu motiviert hat, erstmal so früh schon mit Unternehmertum überhaupt anzufangen und wie sah das jetzt genau damals aus?
Ja, also ich würde sagen, das Unternehmertum lag jetzt nicht irgendwie in meinen Genen. In meiner Familie gibt es nur viele Generationen vor mal Unternehmer, aber jetzt nicht in den jüngsten Generationen. Es ist, würde ich sagen, entstanden in der Schule tatsächlich, weil ich da auf Initiative von einem Lehrer teilgenommen habe beim Deutschen Gründerpreis für Schüler. Da haben wir so ein Unternehmen entwickelt, das Zäune verkaufen sollte, so kurz zusammengefasst.
Ein Zukunftsmodell. Also wenn man sich so die politische Lage in Europa und der Welt anguckt, dann sind Zäune, glaube ich, wirklich ein Zukunftsmarkt.
Ja, damals war das vielleicht noch ein bisschen anders, aber wir hätten sogar das fast auch dann umgesetzt. Am Ende haben wir es dann doch nicht gemacht, aber das war so der Moment, würde ich sagen, rückblickend betrachtet, wo so das unternehmerische Feuer entflammt worden ist. Und dann ist es so, wie du gesagt hast, während des Studiums eigentlich habe ich dann mit einem jetzigen Mitgründer von mir bei Rightner, auch dem Philipp, zusammen haben wir ein Unternehmen gegründet, das eben Social Media, Facebook vor allem, für kleine Städte und Gemeinden vermarktet hat. Weil damals, Facebook kam so auf, so 2012, 2013 ging das los damals. Und die ganzen Kleinstädte, die hatten das alles nicht. Wir sind da immer dahin gegangen und haben gesagt, guck mal hier, Freunde, ihr braucht eine Facebook-Seite. Wir kümmern uns darum für euch, wir machen das alles, wir passen auch auf, dass da keine bösen Kommentare kommen und ähnliches. Das hat gut funktioniert. Also das kann man sagen, hat eigentlich unsere Studienzeit finanziert.
Also ich finde das schon sehr, sehr witzig. Es kommt einem natürlich jetzt, ein paar Jahre später, naja, was heißt ein paar, also schon eher so
12 Jahre später. Ist schlimm, schlimm.
Ja, lass uns da nicht tiefer.
Wirklich nicht.
Es kommt einem so absurd vor, dass so Facebook irgendwie sowas ist, was man irgendwie unbedingt haben möchte, wo ihr jemanden von überzeugen musstet. Müsste man jetzt wahrscheinlich wieder tun, aber...
Mit anderen Plattformen.
Ja, genau. Also jetzt werden es ganz, ganz andere Plattformen. Es geht halt dann doch sehr, sehr schnell.
Wirklich.
Dementsprechend war jetzt nicht für immer, aber es kam etwas danach. Ihr seid dann auch in den juristischen Bereich gegangen. Und ich meine, das erste Geschäftsmodell in dem Bereich war Geld für Flug. Erkläre dich, wie kam es zu dieser Idee?
Genau.
Und wie hat es funktioniert? Was war Geld für Flug?
Ja, das war so der Anfang. Also als dann das Social-Media-Business, Facebook-Geschäft irgendwann ausgelaufen ist, würde ich sagen, weil dann hatten alle einen Facebook-Account und man hätte das sehr viel größer aufziehen müssen. Das war dann irgendwie nicht die richtige Zeit. Und dann gab es eigentlich einen Zufall, nämlich, dass ich einen Flug hatte damals mit Air Berlin gebucht, den ich dann nicht angetreten habe. Air Berlin ist ja auch, wirkt auch wie aus einer anderen Zeit, leider
ja,
Gottes.
Ja, auch das wirkt irgendwie wie so eine, ich weiß, wir haben hier so im Flur so von Sabena, das ist irgendwie so eine alte belgische Airline, die es glaube ich auch seit 100 Jahren nicht mehr gibt, haben wir so Retro-Poster
im
Flur hängen. So ungefähr auf dem Level bewegt sich Air Berlin.
Also für alle, die das nicht kennen, das war mal eine große deutsche Fluggesellschaft.
Und, das war so schön.
Ja, wirklich. Das war wirklich schön. Da gab es schon diese roten Herzchen,
ja,
diese
genau,
Schokoherzchen.
Ja.
Genau, also da hatte ich einen Flug. Und den konnte ich dann aber nicht antreten. Der war also auch nicht verspätet, wurde nicht abgesagt, also nichts für Philipp Kadelbach und Flightride, sondern hat pünktlich stattgefunden, ich bin aber nicht hingegangen. Und da hatte ich mal irgendwo durch Zufall in irgendwelchen Internetforen gelesen, dass man da ja auch Geld zurückverlangen kann. Dann habe ich ein bisschen mal weiter recherchiert und bin ja eigentlich recht schnell drauf gekommen, dass es da eine Rechtsprechung des BGHs gab, so aus den 80er Jahren, die keiner wirklich auf dem Schirm hatte, die aber das Ergebnis gebracht hat, dass Werkvertragsrecht für Flugverträge gilt und damit auch das Kündigungsrecht und damit auch die Erstattung von 95%. Weil man sagt quasi, wenn der Besteller kündigt, gibt es 5% für die Fluggesellschaft, 95% Geld gibt es zurück. Also habe ich dann Air Berlin geschrieben, guckt mal hier, Freunde, BGB, Werkvertragsrecht, ihr müsst mir 95% zahlen. Sagt Air Berliner, bist du völlig verrückt? Nee, du bist nicht zum Flug hingekommen, deswegen nach unseren AGB nochmal 50 Euro Stornierungsgebühr. Aber weil wir so nett sind, die erlassen wir dir ausnahmsweise mal. So, dann habe ich gesagt, nee, dachte mir, wofür macht man das ganze Jurastudium? Mal schön Klage hingeschickt, Amtsgericht, glaube Tiergarten, ich weiß nicht mehr genau, wo Air Berlin saß in Berlin. Und dann wurde sofort anerkannt. Und dann dachte ich, ja, sehr interessant. Also wurde direkt anerkannt und bezahlt. Daraus könnte man vielleicht was machen. Hab dann mit dem Philipp, mit dem ich auch die Facebook-Sachen gemacht habe, und dann auch dem Torben, unserem dritten Mitgründer, den wir während des Studiums da kennengelernt hatten, mal zusammengesetzt und gesagt, schaut mal hier, daraus könnte man doch vielleicht was bauen. Und daraus ist dann tatsächlich Geld für Flug entstanden, wo wir also hingegangen sind, den Kunden abgekauft haben, ihre Ansprüche auf Erstattung von 95% des Flugpreises, wenn sie ihren Flug nicht angetreten haben.
Also. Es kommt einem irgendwie mittlerweile auch
dass das
irgendwie ging, ne?
Ja, tatsächlich ist ja auch leider, hat der BGH uns dann irgendwann einen Strich durch die Rechnung gemacht und die Auffassung vertreten, dass man das also in AGB ausschließen kann wirksam. Ich halte das immer noch nicht so für richtig überzeugt. Es ist so, wie es ist. Und deswegen war dann irgendwann, als der BGH das entschieden hat, das Geschäftsmodell jedenfalls nicht mehr so groß. Wir haben das weitergemacht, auch noch viele Jahre, dann in Bezug auf die Steuern und Gebühren. die kann man immer zurückbekommen. Das war dann vor allem ein großes Thema bei so Billigfluggesellschaften, Ryanair, EasyJet und ähnliches. Da haben wir das noch viele Jahre weitergemacht, aber leider diesen 95%-Ansatz gab es dann nicht mehr. Und dann war so ein bisschen die Frage, was machen wir jetzt? Wie richten wir dann das Unternehmen strategisch aus? Als der BGH gesagt hatte, Geld für Flug quasi gibt's nicht mehr. Und daraus ist dann RideNow entstanden, weil dann haben wir gesagt, wir wollen es dann breit aufstellen, auf mehrere, alle möglichen Verbraucherrechtsthemen ausrichten und sagen, wir machen nicht mehr nur die Flüge, sondern eben auch alles Mögliche von Kfz-Unfällen, Bahnverspätung, alles Mögliche. Und das ist dann so ein bisschen der Entstehungszeitpunkt von RideNow gewesen.
Ja, du hattest mir aber auch erzählt, dass ihr noch sozusagen als weiteren kritischen Moment, abgesehen von davon, dass der BGH das gekippt hat, dieser 95%-Regel, dass auch Air Berlin pleite gegangen ist.
Also, wie ich schon meinte, Air Berlin war mal eine große deutsche Fluggesellschaft, ist ja leider dann pleite gegangen. Und das war für uns tatsächlich damals, da waren wir noch wirklich ein ganz junges, kleines Unternehmen, wirklich ein harter Schlag, weil wir eigentlich hauptsächlich Air Berlin gemacht haben. Es hatte sich irgendwann so eingependelt. Wir haben die Flüge abgekauft den Leuten, die eben nicht angetreten haben. Wir haben es zu Air Berlin hingeschickt. Die haben wunderbar bezahlt. Das war ein sehr schönes System. Leider haben sie dann offensichtlich das bei zu vielen Leuten so gemacht, einfach zahlen und sind dann pleite gegangen. Das war wirklich auch damals ein harter Schlag. Wir haben es dann eben schon hingekriegt und umgestellt, auch noch andere Fluggesellschaften zu machen. Aber als dann der BGH auch noch kam und sagte, jetzt auch ein AGB ausgeschlossen, mussten wir dann eigentlich sagen, okay, jetzt diversifiziert auch auf andere Rechtsbereiche irgendwie zu gehen. Aber ja, ist jetzt, das muss man sich mal vorstellen. Also 2017 war die Air Berlin Insolvenz und dieses BGH-Urteil war 2018. Das ist jetzt auch schon wieder viele Jahre her.
Ja, ist auch schon wieder lange her. Ich weiß, dass es für Flightradar tatsächlich auch ein sehr kritischer Moment war, die Air Berlin-Pleite. Also da scheint Air Berlin irgendwie sehr wohlwollend gewesen zu sein mit allen, die ankommen und sagen, sie wollen Geld haben.
Ja.
Und naja, gut, aber da können wir jetzt nur mutmaßen, was sonst noch zur Insolvenz geführt haben könnte. Auf jeden Fall vermissen wir Air Berlin. Ich vermisse
das
auch.
Das tun wir.
Als Berlinerin wirklich? Tatsächlich eine eigene Airline zu haben. Aber genau, wir schauen uns jetzt mal an, wie es mit RideNow weiterging. Denn du hast gerade schon gesagt, ihr habt dann angefangen zu diversifizieren und ihr seid dann so, naja, mittlerweile sogar so breit geworden oder in der ganzen Zeit, dass ich sagen würde, dass ihr eigentlich von allen Legaltech-Unternehmen da mit am meisten in die Breite gegangen seid wahrscheinlich und sehr früh mit diesem Modell angefangen habt. Kannst du mal ein bisschen pitchen, was sozusagen RideNow macht? Was ist das Geschäftsmodell von RideNow?
Ja, im Kern von RideNow steht also der Forderungskauf. Das heißt, wir nennen es immer, haben mal den schönen Begriff uns immer ausgedacht, Consumer Claims Purchasing, was ja nichts anderes ist. Klingt aber so fancy irgendwie. Es ist ja einfach im Ergebnis Kauf von Forderungen von Verbrauchern. Klingt eben weniger fancy irgendwie. So. Und das ist so der Kern. Deswegen auch RideNow, dass eben sofort eine Lösung für die Verbraucherinnen und Verbraucher herbeigeführt wird, indem die Forderung abgekauft wird, sie sofort ihr Geld bekommen, wir dann die Forderung voll abgetreten bekommen, das heißt Übernahme aller Risiken, aller Pflichten aus der Forderung heraus und die dann im eigenen Namen auf eigenes Risiko hindurchsetzen. Das ist so das Kernmodell und das machen wir eben in allen möglichen Verbraucherrechtsbereichen, wo das passt, wo es also häufig auftretende Geldansprüche von Verbrauchern und Verbrauchern gibt. Und sie gerne, die Verbraucher gerne eine sofortige Lösung haben wollen. Also nicht warten, nicht groß streiten, nicht vor Gericht gehen oder ähnliches, sondern sofort eine Lösung herbeiführen wollen. Und das ist so ein bisschen der Kernbereich von RideNow. Und das haben wir jetzt dann eben nach den ganzen schon gerade beschriebenen Irrungen und Wirrungen rund um die Flüge dann in den unterschiedlichsten Bereichen gemacht. Also ich weiß, direkt nach dem BGH haben wir dann angefangen, Kfz-Unfälle zu machen. Bahnverspätung war damals noch ein großes Thema. Es hieß Bahnbuddy. Da gab es noch so eine.
Ich erinnere mich.
Genau, da war auch mal so eine Strategie von uns, war dann erstmal so Multi-Brand-Strategie, zum Beispiel die Kfz-Unfälle, das hieß Unfallzahlung 24.
ja, stimmt. Multi-Brand, also erstmal sozusagen verschiedene sehr spitze vertikale Brands und dann.
Genau, das hat uns aber irgendwie nicht richtig überzeugt. Das Bahnbuddy-Ding war dann irgendwann, machte keinen Sinn mehr, weil die Bahn jetzt ja mittlerweile kann man auch in der App selbst diese Verspätungsentschädigung beantragen. Und dann haben wir es quasi konsolidiert zu One-Brand-Strategie und dann immer einfach alles unter der Marke RideNow gemacht. Und ist aber, wie du sagst, tatsächlich sehr viel Breites. Davon sind manche Sachen so Evergreens, quasi Datenschutz-Schadensersatzansprüche zum Beispiel. Haben wir schon von, als die DSGVO anfing, quasi direkt losgelegt, immer wieder neue Sachen gemacht. Umgekehrt gab es auch so Projekte. In Corona-Zeiten zum Beispiel haben wir diese abgesagten Pauschalreisen. Da gab es dann vom Staat so eine Staatsgarantie, dass wenn man irgendwie so den Gutschein ausnimmt als Pauschalreisender, dann hat der Staat gesagt, ich garantiere für diesen Gutschein. Da haben wir noch Anfragen an die Bundesregierung gestellt. Gilt das auch, wenn man den Gutschein abkauft? Die Bundesregierung sagte ja. Deswegen haben wir dann flächendeckend diese Gutscheine abgekauft. Und das war natürlich dann ein One-Time-Projekt. Das gab es in Corona-Zeiten. Das war ein sehr, sehr großes Thema. Ist dann aber auch irgendwann abgeschlossen. Also so ist immer so ein Mix. Breit aufgestellt.
Fitnessstudio-Sachen hattet ihr auch in Corona-Zeiten,
Fitnessstudios.
Ne?
Korrekt. Die haben wir auch gemacht. Das war eins, würde ich sagen, der Themen, wo wir die meisten Leute, also die meisten Einzelkunden hatten. Also 10.000, Hunderttausende Einzelkunden gegen ein Fitnessstudio auf einmal quasi dann in einer Sammelklage. Das waren schon große Sachen, ja.
Das sind diese ganzen Karteileichen in den Fitnessstudios, genau, die alle nie dahin gegangen sind, aber dann zu Corona.
Dann haben sie gesagt, Geld zurück,
Moment,
das will ich.
Endlich mal ihre Chance ergriffen haben, ihr Geld zurückzubekommen für dieses Fitnessstudio, was sie eh nie genutzt haben.
Ja, genau.
Aber ich will da jetzt nicht gegen deine oder gegen eure Kunden wettern. Ihr habt irgendwie auch ein spannendes Modell im Vergleich zu anderen Legal-Tech-Unternehmen, du hast gerade schon gesagt, also das Consumer Claims Purchasing.
Oder das eben schon auch gut, oder?
Forderungskauf. Das unterscheidet sich ja von vielen klassischen Legal-Tech-Unternehmen. Da sind ja viele eben wie Flightride auf das Inkasso-Modell gegangen und haben eben nicht die Forderung abgekauft, aber trotzdem nur im Erfolgsfall sozusagen eine Provision einbehalten. Ihr habt ja dann aber das Risiko eigentlich immer sofort, ne? Weil ihr habt direkt Geld ausgegeben und ob ihr Geld bekommt, am Ende ist halt die Frage, während bei den anderen ja klar natürlich auch ein kleines Investment schon am Anfang da ist, aber eben man noch nicht eine volle oder halbe Forderung oder wie auch immer die Quote ist, man ausgezahlt hat. Warum habt ihr euch denn trotzdem dafür entschieden und habt ihr diese Herausforderungen, also gerade diese Risikoverteilung, dann auch sehr gespürt oder sagt ihr irgendwie, das hat sich trotzdem so bewährt?
Also fangen wir mal an, warum haben wir das so gemacht? Ich würde sagen, der Hauptgrund war eigentlich, dass wir uns damals angeschaut haben, was ist aus unserer Sicht für den Kunden in diesen Flugfällen, der hat seinen Flug nicht angetreten, hat das Geld schon bezahlt gehabt quasi, hat es eigentlich auch gedanklich schon abgeschrieben und gesagt, nee, komm, bin jetzt nicht hingegangen, Geld ist verloren. Was ist da für den Kunden der attraktivste Case, dass er zu uns kommt? Und das haben wir ein bisschen ausprobiert und da sind wir zum Ergebnis gekommen, Kauf. Wir geben dir einfach sofort hier ein bisschen Geld noch, freust du dich, du hast eh das Thema schon abgeschrieben, ist auch keine, ist ja, der ist ja nicht wütend gewesen über die Kunde oder so, sondern er ist nicht hingegangen, freut sich, kriegt noch was Geld, kann die Sache abhaken und weitergehen. Das war so ein bisschen der ursprüngliche Punkt, warum wir es gemacht haben, aus Sicht des Kunden, zu sagen einfach, in den Fällen, mit denen wir angefangen haben, passt es am besten. Und das haben wir dann weiter entwickelt über die Zeit hinweg als eine mögliche Lösung. Ich sage auch immer, in den Fällen, wo es jetzt zum Beispiel bei Datenschutzfällen gibt es ja auch Anbieter, die machen es auch in Kassomodell. Da würde ich immer den Kunden sagen, müssen wir eben aussuchen. Und deswegen ist, glaube ich, gut, dass es so ein breites oder dass es eben verschiedenste Angebote gibt. Gehe ich entweder zum Anwalt, mache ich Inkasso oder sage ich, ich will sofort Geld haben. Dafür natürlich in der Regel ein bisschen weniger als das, was ich bekommen würde, wenn ich Inkasso-Modell mache. Also das war unser einer Grund aus Kundensicht. Der zweite Grund war, dass wir uns damals eben jetzt schon vor vielen Jahren so ein bisschen den Markt angeschaut haben und überlegt haben, was können wir vielleicht nochmal einen neuen Engel da irgendwie reinbringen. Und das war dann eben dieser Kaufbereich, der da noch nicht wirklich irgendwie vertreten war auf dem Legal-Tech-Markt, der ohnehin damals sehr klein war. Aber das war so der zweite Idee, dass wir gesagt haben, wenn wir da jetzt reingehen, wollen wir auch ein bisschen was Neues reinbringen und deswegen sagen wir kaufen. Also das waren so unsere ursprünglichen Überlegungen. Ich würde sagen, zu deiner zweiten Frage, bis heute hat sich's bewährt. Ist es ein gutes Modell? Aber es ist natürlich auch nicht das einzige Modell, was irgendwie Sinn macht. Und es gibt immer Leute, die auch sagen, ich will lieber Inkasso machen oder ich will lieber Rechtsschutzversicherung zum Anwalt gehen oder ähnliches. Aber für die Fälle, die wir bearbeitet haben, ist es ein gutes Modell, würde ich sagen, was sich bewährt hat. Und deswegen würde ich es auch so weitermachen. Aber natürlich ist es richtig, was du sagst. Dieses Risiko, dass wir quasi das volle Forderungsrisiko übernehmen, Das haben wir schon gespürt und das spüren wir auch immer. Das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist natürlich, du hast die Forderung voll bei dir. Das heißt, du kannst auch schalten und walten ohne den Kunden. Vergleiche oder ähnliches, Verhandlungen. Da muss man den Kunden nicht mehr einbinden. Je nachdem, auch bei anderen Modellen kriegt man es vielleicht auch hin. Aber ist es jedenfalls, man ist der alleinige Inhaber eben der Forderung. Und deswegen ist man natürlich auch alleine motiviert. Ne? Du hast wirklich die volle Motivation. Du sagst, die Forderung, die will ich jetzt eintreiben. Also das ist ein Vorteil. Der Nachteil ist natürlich, wie du gesagt hast, das Risiko, was übernommen wird, ist sicherlich spürbar. Und genau, das heißt, in manchen Fällen, wo es dann immer herausfordernd war, haben wir das natürlich auch gemerkt, das ist klar. Ja.
Also ich stelle mir das gerade auch bei den zum Beispiel Datenschutzfällen, ne? Also es ist lustig, weil ein paar dieser Sachen habe ich mir ja damals auch angeguckt, als ich bei Flightrate war und mal geguckt, sozusagen, was kann man vielleicht auch als nächstes machen, was würde sich anbieten. Und da war zum Beispiel am Anfang auch Datenschutz mal mit dabei. Da geht es ja dann um Schadensersatzforderungen. Und damals war aber die rechtliche Lage noch sehr unklar. Also es gab dann zwar die DSGVO, aber was bedeutet das jetzt genau? Ich meine, wir sehen ja jetzt noch interessante Rechtsprechung dazu, was irgendwie mit Datenklau passiert. Ich glaube, gerade erst gab es eine höchstrichterliche Rechtsprechung, die das nochmal konkretisiert hat, was dann also alles schon einen Schaden auslösen kann. Und dann gibt es natürlich auch irgendwie Rechtsprechung, die letztlich darauf präzisiert, was die Höhe angeht, wie viel man dann da geltend machen kann und so. Und das war damals so ein Grund zu sagen, ist alles noch so ein bisschen zu unsicher. Und da seid ihr ja reingegangen in das Thema und ist natürlich auch ein großes Risiko, was man dann erstmal nimmt. Finde ich aber total spannend. Ihr habt es auf jeden Fall auch trotzdem gemacht. Wie sieht das denn so aus? Also sind das dann richtige Herausforderungen? Wie geht ihr sozusagen damit mit dieser rechtlichen Unsicherheit? Und ja, wie macht ihr das?
Also erstmal überlegen wir uns natürlich schon, dass wir müssen natürlich überzeugt sein davon, dass am Ende da das Erfolg bringt und wir daraus Geld machen können oder Geld verdienen können. Aber es ist auch ganz klar, wir haben uns auch immer gesehen und ich sehe mich auch immer, dass wir versuchen eben so ein bisschen Vorreiter zu sein, ein paar neue Wege zu überschreiten und eben auch so ein bisschen die rechtliche Entwicklung mitzugestalten. Das heißt auch zum Beispiel das Online-Glücksspiel-Thema, derzeit würde ich sagen eins unserer größten oder das größte Thema, haben wir auch so 2020, 2021 mit losgelegt, als es noch nicht wirklich irgendwas gab. So ein paar landgerichtliche Urteile vielleicht. Also das ist auch so ein bisschen der Reiz oder unser Anspruch, auch mit nach vorne zu gehen und die Themen dann auch mitzuentwickeln, um dort eben möglichst erfolgreich dann auch am Ende zu sein. Bei den Datenschutzsachen, da hatte ich eigentlich von Anfang an das Gefühl und jetzt gab es schon zu der BGH-Entscheidung, die du angesprochen hast, viele Diskussionen bei LinkedIn und überall sonst. Und ich habe da auch bei diesen Diskussionen jetzt gesagt, das, was ich schon damals gesagt habe, ich glaube, dieses Modell funktioniert im Kaufmodell eben besonders gut. Wenn du die rechtliche Unsicherheit hast darüber, was kommt am Ende wirklich genau raus, du kaufst es an, zugegebenermaßen natürlich für einen recht kleinen Betrag, aber dadurch, dass du es dann angekauft hast, du hast nur einen recht kleinen Betrag ausgegeben, hast du eben sehr viel Bewegungsspielraum. Du kannst schauen, wie entwickelt sich die Rechtsprechung, du kannst verhandeln über Vergleiche oder ähnliches und das kannst immer du entscheiden und du bist da im Driver-Seat und hast Bewegungsspielraum. Also deswegen glaube ich, dieses Datenschutzmodell, das passt besonders gut zu unserem Ansatz da. Aber klar, es ist, wie du sagst, es ist auch immer, häufig weiß man nicht genau vorher, was am Ende rauskommt. Unser Ansatz ist immer zu sagen, drei Sachen quasi, wissenschaftliches Gutachten, Bewertung von Professoren, Kanzlei-Gutachtenbewertung und unsere interne Gutachtenbewertung. Und wenn alle drei quasi sagen, okay, das ist ein gutes Thema, dann gehen wir da rein.
Okay, ist ja eine interessante Regel, die ihr euch dann da so sozusagen gegeben habt. Ihr habt ja wirklich schon so viel gemacht und jetzt auch dieses Glücksspiel-Thema, von dem ich übrigens jetzt auch schon von verschiedenen Seiten gehört habe. Ich kenne nämlich auch eine Person, die das als Richterin jetzt immer behandelt und das eigentlich auch ganz spannend findet. Vielleicht kannst du da auch noch mal ein paar Worte zu sagen. Und ich würde mich auch noch interessieren, was denn so aus deiner Sicht der schwierigste Case war, mit dem ihr bisher zu tun hattet.
Ja, also zum Online-Glücksspiel erstmal. Der Case dahinter ist, dass es viele Jahre gab, in denen Online-Casino, Online-Sportwetten in Deutschland ohne Lizenz angeboten worden ist. Das heißt, es gab keine Lizenz, es war total verboten für Online-Casino und Online-Poker. Und für Sportwetten konnte man eine Lizenz bekommen. Die ersten Lizenzen wurden aber erst 2020 vergeben. Das heißt, es gab einen langen Zeitraum, so 2012 ungefähr bis 2020 oder 2021, 2022, in denen ohne Lizenz von den allen großen Anbietern, die man so kennt, Online-Casino, Online-Sportwetten angeboten worden ist. Und da sagen wir, und da sagt auch die Rechtsprechung, alle OLGs, BGH inklusive, in der Zeit, in der es keine Lizenz gab, sind die Verträge nichtig, unwirksam und das Geld, was die Spielerinnen und Spieler verloren haben, kann zurückgefordert werden. Der Nettoverlust, also ich muss gucken, was habe ich gewonnen, was habe ich eingezahlt, was habe ich ausgezahlt, was bleibt am Ende übrig, was ich verloren habe und diesen Betrag, den kann ich zurückverlangen. Sowohl aus Bereicherungsrecht als auch aus Schadensersatzrecht. Das ist das, worum es da geht und das sind, also wenn man sich mal anschaut, Verjährungsfrist 10 Jahre wegen Deliktsrecht in den letzten 10 Jahren. Hunderte Millionen, Milliarden an Euro, die da verspielt worden sind bei nicht lizenzierten Anbietern. Und die fordern wir jetzt, nicht nur wir, da gibt es auch einige andere, fordern das jetzt zurück. Und das ist wirklich ein sehr großer Case. Da haben wir auch sehr viele Fälle. Und ich würde auch sagen, ich weiß nicht, ob es, also der schwierigste Fall ist es, glaube ich nicht, aber es ist der bemerkenswerteste Fall, weil dann Malta, dort sitzen die meisten Anbieter, jetzt komme ich zu einer meiner Lieblingsgeschichten.
Das ist halt richtig absurd.
Ja, genau. Malta, also der Sitz der meisten Anbieter, ein Gesetz erlassen hat, das sogenannte Bill 55. Und dieses Gesetz sagt, wenn ihr deutsche oder österreichische Urteile habt, gegen Online-Casino-Anbieter auf Malta sitzen, akzeptiert Malta die nicht mehr und wird sie auch nicht vollstrecken. So. Also ein Schutzgesetz für die Industrie, was man jetzt mal wirtschaftlich gesehen auch irgendwie vielleicht so im Ansatz eine Idee sehen kann, weil so 12-13% des Bruttoinlandsprodukts von Malta nur Online-Casino ist. Also es ist schon ein sehr, sehr großer Teil, aber natürlich offensichtlich mit Europarecht nicht vereinbar, weil das Europarecht sagt ganz klar, jedes Urteil muss ich anerkennen und vollstrecken in anderen Mitgliedstaaten. Das wird jetzt hier, wird der Riegel vorgeschoben. Das Gesetz wird auch tatsächlich angewendet auf Malta. Also insofern der bemerkenswerteste Fall, weil ich sage jetzt nicht wegen uns, aber ich sage wegen uns und den anderen, die klagen in Deutschland und Österreich, wurde dieses Gesetz erlassen von einem Staat, der Mitglied der Europäischen Union ist, um die Gegner zu schützen. Das ist schon wirklich crazy.
Das ist zwei Sätze. Echt mega absurd, ehrlich gesagt. Ja, also absurd. Man hört jetzt, sage ich mal, auch in anderen Kontexten, was so Vollstreckbarkeit in Malta angeht, sage ich mal, nicht so gute Sachen. Das ist jetzt vielleicht nicht total überraschend, aber es ist trotzdem schon ziemlich absurd.
Ist wirklich absurd. Und es führt dann auch dazu, dass ich dann ganz kurz noch dazu eine Beschwerde an die EU-Kommission dann geschickt habe, mit einem Kollegen aus Österreich zusammen. Gesagt, hier, ihr müsst das mal anschauen, liebe Kommission. Die Kommission hat bis heute im Übrigen nichts gemacht. Aber im maltesischen Parlament wurde dann unsere Beschwerde da in die Kamera gehalten und gesagt, hier sind so zwei Typen aus Deutschland und Österreich, die beschweren sich über Malta. Das ist ja schrecklich. Und also es war eine Riesensache da letztes Jahr. Als das kam, inzwischen ist das Gesetz auch jedenfalls beim EuGH angekommen. Es gibt eine Vorlage aus Österreich und deswegen wird jetzt hoffentlich bald der EuGH darüber entscheiden. Was unser schwierigster Fall ist, hast du noch gefragt. Ich glaube, rückblickend betrachtet waren es wahrscheinlich diese Kfz-Unfälle irgendwie. Da dachten wir, das wäre so ein super Case, ganz standardisierbar, über irgendwie wunderbar automatisierbar auch für uns, aber da sind dann nachher so viele individuelle Sachen irgendwie aufgetreten. Dann hatte der doch das Auto schon verkauft und war halt gehört der Mutter und er hat aber uns das abgetreten und alle möglichen Sachen, die dann jedenfalls damals dazu geführt haben, dass wir gesagt haben, das ist kein sinnvoller Case mehr, haben wir dann nicht mehr weitergemacht. Heutzutage vielleicht mit KI und Ähnlichem könnte man die Dokumente nochmal besser auswerten, müsste man vielleicht nochmal versuchen, aber rückblickend betrachtet würde ich sagen, war das so der am Ende dann viel zu individuelle Fall, als dass wir ihn irgendwie größenmäßig gut hätten abbilden können. Aber der lustigste oder bemerkenswerteste Fall ist sicherlich das Online-Glücksspiel.
Ja, das, das hatte ich mir auch schon gedacht. Ja, ihr habt natürlich auch mit der Herausforderung zu tun, dass es hier und da eben mal vorkommen kann, dass das Problem sich auch auflöst, ja, was ihr quasi mit eurem Service anbietet. Also du hattest vorhin schon erwähnt, Bahn, ja, hat eben diesen Entschädigungs- Workflow in Ihre App integriert. Es ist mittlerweile sehr einfach, das zu machen. Und dann braucht man natürlich BahnBuddy nicht mehr an der Stelle. Wie geht ihr denn damit um? Also seid ihr da irgendwie ultra flexibel? Ihr habt schon so viele Sachen ausprobiert. Stampft ihr halt Sachen auch wieder ein? Ist das irgendwie ein Dauerthema bei euch? Oder wie schaut es aus?
Also ich würde sagen, tatsächlich flexibel. Also natürlich würden wir erstmal jetzt rein ökonomisch gesehen ist natürlich gut, wenn die Themen immer weiterlaufen. Aber rechtsstaatlich, rechtlich gesehen finde ich es ja gut, wenn man es wunderbar, wenn es die Unternehmen selbst lösen. Auch die Steuer- und Gebührensache bei den Flügen zum Beispiel heute bei den meisten Fluggesellschaften wird es einfach anstandslos erstattet. Wird auch auf dem Flugticket ausgewiesen. Das war auch ein großer Kampf von uns. EuGH rauf, runter, dass man das ausweisen muss auf den Tickets, wird auch mittlerweile gemacht. Also ich würde sagen, das ist eine gute Entwicklung an sich unterm Strich, rechtsstaatlich gesehen, wenn es dann eben eingehalten wird. Und es gibt genug Fälle, genug Themen, wo das Gesetz nicht eingehalten wird, wo wir deswegen dann eben einen neuen Ansatzpunkt finden. Also Ich glaube, diese Flexibilität auch zu sagen, da machen wir ein neues Thema, schauen wir uns was Neues an, gehen wir da rein. Die ist immer im Kern von RightNow gewesen und wird es auch weiter sein. Von daher würde ich sagen, genau, flexibel darauf reagieren, dann was Neues machen. Immer auch schon häufig, glaube ich, gibt es Themen, wo wir von Anfang an wissen, dass die dann eben wieder weg sind. Es gab zum Beispiel am Anfang des Ukraine-Krieges hatten wir Themen, wo Stromversorger ihre Kunden einfach rausgeworfen haben. Gesagt haben, der Strom ist so teuer, ich kann das nicht mehr bezahlen, ich werfe dich raus, geh zur Grundversorgung. Da haben wir dann die Schadensersatzansprüche geltend gemacht. Aber wir wussten von Anfang an, das ist jetzt, gibt es das mal den Abschnitt, war sehr, sehr großes Thema auch, aber es war klar, dass es dann irgendwann das nicht mehr gibt, weil die Leute sich dann der Energiemarkt sich darauf eingestellt hat. Und das ist auch gut, dann geht man da einmal rein, wir machen das und dann, wenn es abgeschlossen ist, machen wir das nächste.
Ja. Ich möchte nochmal mit dir über die Marke von RightNow sprechen. Wir haben da vorhin schon mal kurz drüber geredet, dass ihr von Multi-Brand auf One-Brand gewechselt seid. Ihr habt tatsächlich sehr viel auch gemacht im Marketingbereich. Ihr habt wirklich auch, es gab TV-Auftritte, es gab große Werbekampagnen. Also man hat viel von euch mitbekommen, glaube ich, sogar auch außerhalb der Legaltech-Bubble, was gut ist, weil ihr ja ein B2C-Produkt habt. Genau. Und insofern ist das vielleicht sogar noch mal viel, viel wichtiger, dass man da eine starke Markenpräsenz hat. Welche Rolle hat das für euch gespielt? Wie habt ihr das entwickelt? Und ihr hattet auch teilweise berühmte Investoren. Haben die euch dabei geholfen oder inwiefern hat das mit reingespielt?
Ja, also die Markenbildung, Markenentwicklung, große Rolle gespielt, auf jeden Fall. Also du hast auch gerade den Grund schon gesagt, B2C. Wir müssen die Leute erreichen, die auf dem Sofa sitzen, zu Hause oder im Bus oder wo auch immer, gar nichts mehr davon wissen, dass sie jetzt einen Anspruch unbedingt haben, zum Beispiel im Online-Glücksspiel. Die Leute haben online gespielt, das Geld als verloren angesehen und jetzt müssen wir denen sagen, du kannst es zurückverlangen und komm zu uns. Oder auch bei den Stromfällen, von denen ich da gerade gesprochen habe, Fitnessstudios. Die Leute sehen, okay, es wurde abgebucht, die Fitnessstudio ist geschlossen, aber dann brauchen sie jemanden, der sagt, komm mal hier, komm zu uns, wir klagen das für dich ein. Das heißt, diese Präsenz im gegenüber B2C, das hat für uns immer eine große Rolle gespielt, darauf einen Fokus zu setzen. Deswegen haben wir PR vor allem auch gerne gemacht. Fernseh, Galileo-Beiträge zum Beispiel und Ähnliches hast du berichtet gerade. Das hat auch immer gut funktioniert, um einfach die Präsenz, die Bekanntheit dieser Marke entsprechend zu fördern. Also ja, das war ein großer Punkt. Und das haben wir natürlich auch in Zusammenarbeit mit den Investoren gemacht, um einfach insgesamt die Marke, das Unternehmen bekannter zu machen. Also es war eine gute Zusammenarbeit da und es ist ja schön zu sehen, wohin das jetzt geführt hat, quasi in Bezug auf die Bekanntheit auch. Ja,
ja, es ist wirklich ganz, ganz spannend bei euch. Also es gibt sicherlich noch Flightride noch so wahrscheinlich als bekannteste Consumer-Brand, ne? Aber
definitiv,
ja. Seid ihr auf jeden Fall schon in eine starke Richtung gegangen. Auch RightMart versucht das ja auch, da eine starke Verbraucherbrand aufzubauen. Und ich finde es immer ganz interessant, das so zu beobachten, weil man natürlich selber so sehr in der Legal Tech Branche drin ist. Und natürlich bei uns völlig klar ist, dass man die, dass man
genau,
die kennt.
Jeder kennt alle. Das ist ja eh logisch. Das ist ja auch schön.
Genau.
Super. Ganz kleine Sache dazu, Right, MyRight, alle, wie sie alle heißen, sind die schon eine gewisse Herausforderung auch, dass immer dieses Right da drinsteht. Ne? Der arme Verbraucher, die Verbraucher denken sich so, Right, but Right, now Flight, Right, My Right, wer ist jetzt nochmal welcher? Ja? Also da wird man manchmal auch verwechselt, habe ich auch schon erlebt und so, hey, ich hatte doch bei euch das Dieselfall eingereicht. So, nee, wir haben keinen Diesel gemacht. Ach, das war My Right. Ja, okay. Also Gott, das gehört auch dazu. Ist so ganz lustig zu beobachten, so Stichwort Markenbildung, was du meintest.
Ja, total, ja.
Genau, wir haben eben immer auch PR, sag ich mal so, als so wichtigen Baustein da gesehen und deswegen auch gepusht. Ja.
Jetzt entwickelt sich ja die Legal Tech Branche auch rasant weiter. Auch ist auch interessant, weil so vor einigen Jahren war wirklich der Fokus sehr stark auf den B2C Legal Techs, also eben die jetzt gerade genannten. Und mittlerweile ist der Legal Tech Markt ja auch sehr, sehr B2B-lastig geworden. Geht sehr viel auch um Software und Co. Und natürlich hat alles nochmal ein richtig großen Wind bekommen vor 2 Jahren, als es mit GenAI losging. Da bist du auch tief ja, da guckst du gerade so, naja, also du hast ein Rechtsbehandbuch zu ChatGPT und KI rausgebracht. Ich finde, das ist schon, dass man tief eingetaucht ist in die Thematik. Was fasziniert dich denn an dieser Verbindung von Recht und KI und inwiefern glaubst du, dass es den Legal Tech Markt nochmal verändern wird? Du hattest nämlich vorhin auch schon an einer Stelle gesagt, vielleicht könnten wir das Geschäftsmodell im Bereich Unfall mit KI nochmal ganz anders betreiben. Also inwiefern siehst du da auch nochmal ganz andere Potenziale?
Ja, also erstmal glaube ich, da sind sich auch die allermeisten einig, die Chancen sind immens und das Veränderungspotenzial oder auch die Veränderungen, die noch nicht mal Potenzial sind, sondern die Veränderungen, die eintreten werden, sind auch immens. Sowohl im gesamten Rechtsmarkt als auch Legal Tech Markt. Was fasziniert mich daran? Naja, wie ich auch schon vorher gesagt habe, was mich immer antreibt, ist so irgendwie die neuen Wege zu gehen, was Neues zu machen, zu gucken, okay, da gehen wir jetzt rein und versuchen irgendwie richtig schön was nach vorne zu bringen. Und da ist jetzt, glaube ich, das ganze KI-Thema eben aktuell der wichtigste Bereich. Für uns selbst und auch generell für den ganzen Bereich, ich nenne jetzt mal Litigation, Funding, Legal Tech, all das, was dazugehört, kann KI eben nochmal immens viel bieten in 2 Sachen. Einerseits in, wie gerade schon angesprochen, den ganzen Sachverhaltsaufbereitung, Dokumentenanalyse, was wir früher da Praktis und ähnliche irgendwie teilweise da alle möglichen Dokumente, weil sie nicht OCR-mäßig kaum lesbar waren, damals 2017 oder so, prüfen mussten. Heute wunderbar alles möglich. Das heißt, die ganze Sachverhaltsaufbereitungsthema wird dadurch revolutioniert, komplett. Und das zweite Thema, was mich am meisten in der Hinsicht fasziniert, ist das ganze Thema Prediction. Judgment Prediction, Case Prediction, wie geht es am Ende aus? Weil das ist natürlich für uns immer schon in unserem Modell auch, Stichwort Bepreisung, wie viel zahlen wir denn jetzt dem Kunden? Aber auch ganz unabhängig jetzt von Right Now in allen Bereichen, wenn ich der Anwalt bin, was sind denn jetzt die Erfolgsaussichten der Klage? Wenn ich ein klassischer, in Anführungsstrichen, Prozessfinanzierer bin, was will ich denn jetzt für einen Abschlag oder für eine Erfolgsprovision nehmen? Auch Flytrade, Inkassogebühr ist natürlich standardmäßig, aber bei den Themen, wo es ein bisschen individueller ist, da, wenn ich da jetzt natürlich gut vorhersagen kann, was wird das Ergebnis sein, auf Basis der bisherigen Gerichtsentscheidung, auf Basis der Datenlage, die ich habe, mithilfe von KI analysiert, revolutioniert es natürlich alles. Und dieses Thema Prediction, das ist das, was mich da am meisten jetzt ganz persönlich umtreibt, um zu schauen, dass einerseits dafür Fälle von uns oder generell Legal Tech-Fälle, aber auch darüber hinaus, was da noch passieren wird, das finde ich einfach hoch faszinierend. Und gleichzeitig ist ja so ein bisschen immer, du hast schon angesprochen, so ein zweites Standbein von mir, immer so ein bisschen die Wissenschaft gewesen, Legal Tech-Zeitschrift da gegründet und jetzt auch dieses Handbuch gemacht, weil es mir auch einfach fasziniert so ein bisschen oder begeistert ein bisschen die Einblicke aus der Praxis, was jeden Tag passiert, in die Wissenschaft zu transformieren, weil Wissenschaft eine wichtige Rolle hat, um alles insgesamt irgendwie voranzubringen auf der gedanklichen Ebene und da ein bisschen diese Verknüpfung herzustellen, das fand ich schon immer schön und deswegen ist auch da jetzt das KI-Thema, glaube ich, ist unbedingt eins, wo Praxis und Wissenschaft irgendwie zusammenwirken müssen. Sieht man alleine ein kurzes Beispiel an diesem Prediction-Thema. Es gibt sehr, sehr viele Studien, hauptsächlich von Informatikern, gemacht, schon zu Judgment Prediction, vorher zu sagen, wie werden denn die Urteile ausgehen. Die haben aber häufig so einen gewissen Denkfehler, nenne ich es jetzt mal da drin, weil eben Urteile genommen werden und dann wird eine Sachverhalt aus einem Urteil, was noch nicht in der Datenbank ist, genommen und gefragt, wie wird die Entscheidung des Gerichts aussehen, auf Basis dieses Sachverhalts. Aber uns zum Beispiel oder auch dem Litigation von eigentlich bringt das natürlich nichts, weil in dem Moment, wo ich vorhersagen muss, wie geht der Fall aus, habe ich ja noch gar keine Sachverhaltsfeststellung des Gerichts. Wir haben nur meine Meinung. Das heißt, ich muss eigentlich die ganzen Prediction-Studien anders anlegen und versuchen, irgendwie mit Hilfe von Akten, von den ganzen Schriftsätzen zu arbeiten. Und diese Verknüpfung Praxis, das passiert jetzt auch, da wird jetzt schon dran gearbeitet, diese Verknüpfung Praxis Wissenschaft ist vielleicht ein gutes Beispiel, warum ich auch da so tief einsteigen will.
Das ist ja spannend, weil man sagt ja eigentlich immer, das ist auch etwas, wofür wir uns natürlich als Legal-Tech-Verband auch einsetzen, zu sagen, wir brauchen mehr veröffentlichte Entscheidungen, Urteile, um überhaupt diese, ja, eben dann auch zum Beispiel Prediction Models besser machen zu können, aber natürlich auch alle möglichen anderen Anwendungen und auch generell ein Transparenzthema, worum es geht. Und du sagst jetzt aber, die Urteile reichen eigentlich gar nicht. Wir brauchen eigentlich die Akteninhalte, um da wirklich eine bessere Prediction machen zu können. Wofür sollen wir uns denn jetzt einsetzen, Benedikt? Sag doch mal, dass alles offengelegt wird.
Also ich setze mich auch voll und ganz, bin ich voll und ganz bei dir, bei euch dafür ein, es müssen alle, sollen alle Urteile veröffentlicht werden. Allein verfassungsrechtliche Gründe, aber auch, um einfach eine gute Datenbasis zu haben, völlig klar. Um jetzt wirklich sehr gute Prediction-Modelle zu machen, würde viel dafür sprechen, tatsächlich die ganzen Akten auch offen zu legen, die Schriftsätze. Jetzt wird das natürlich ein sehr dickes Brett. Und ich sage, das ist ja, wird wahrscheinlich kaum möglich sein. Ein anderer Ansatz, der da jetzt schon diskutiert wird, ist quasi, aber dafür brauche ich dann auch wieder sehr, sehr viele Urteile, so eine Art synthetische Daten zu entwickeln. Also wenn ich sehr viele Urteile habe mit sehr vielen Sachverhaltsfeststellungen, kann ich es vielleicht schaffen, aus diesen Sachverhaltsstellungen quasi rückzuschließen, wie war denn der Vortrag der Parteien? Synthetische Daten nenne ich es jetzt mal. Und wenn ich das natürlich machen kann, dann kann ich mit dieser Datenbasis, wie war der Vortrag der Parteien, den kann ich dann vergleichen quasi mit meinem jetzigen Vortrag und dann eine saubere Prediction darauf bauen. Das heißt, ich würde sagen, Schritt Nummer eins, alle Urteile sollen veröffentlicht werden. Und wenn ich dann auf der Basis mit Hilfe sehr fortschrittliche Modelle, solche synthetischen Daten entwickeln kann, schon sehr, sehr viel gewonnen. Wenn jetzt jemand auch die Offenheit hätte zu sagen, wir wollen jetzt auch die Akten veröffentlicht haben, wäre ich sofort dabei. Aber ich glaube, das ist noch politisch eine sehr schwierige Forderung.
Ich sag mal so, auch das mit dem Urteil veröffentlichen ist ja noch nicht ist ganz auch einfach. So, also da hatten wir erst gestern gerade eine Diskussion zu, hängt viel auch an der Anonymisierung. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein bisschen schwierig. Auch da wird am Ende natürlich Legal Tech helfen mit Anonymisierungssoftware, die ist eigentlich auch schon mittlerweile gut genug. Also wir schauen mal, wo wir da landen. Vielleicht bei der nächsten Bundesregierung. Wir sprechen ja jetzt hier gerade noch vor der Bundestagswahl. Aber schauen wir mal. Noch eine letzte Frage an dich. Wir haben auch schon ganz schön überzogen, aber wie gesagt, ich finde es super spannend. Okay. Und deswegen reden wir gerne einfach weiter. Du hast ein erstes Staatsexamen gemacht und du hast auch ziemlich gut abgeschnitten und hast dich trotzdem gegen ein zweites Staatsexamen entschieden. Also erstmal warum und inwiefern würdest du sagen, hilft dir diese juristische Ausbildung heute? Aber was hat dir vielleicht auch gefehlt? Ja, also irgendein Grund muss ja gegeben haben, dass du nicht freiwillig nochmal ins Referendariat gegangen bist.
Der Grund ist einfach, der heißt Right Now. Also, weil dann nach meiner oder während meiner Diss haben wir schon das Unternehmen gestartet. Also ich habe dann quasi nach dem ersten Examen die Diss gemacht und dann während der Diss schon angefangen mit Right Now. Und dann ging das voll los und sage ich jetzt, da steige ich jetzt voll ein und auf geht's. Also das ist der einfache, simple Grund. Der zweite Grund, der so ein bisschen damit reinspringt, dass immer mein zweiter Plan quasi neben unternehmerischer Karriere, ist auch schon ein bisschen angeklungen im Podcast jetzt hier, immer so Wissenschaft gewesen ist. Und das ist auch immer noch heute so. Also deswegen, das mache ich auch tatkräftig weiter. Jetzt so den klassischen Weg zu gehen, irgendwo in der Kanzlei zu sitzen oder auch Justiz oder ähnliches, habe ich nie auf dem Zettel gehabt, so wirklich. Mhm. Und deswegen, als dann Right Now groß immer losgegangen ist und dann war mal die Überlegung, soll ich jetzt parallel da irgendwie das Ref machen oder ähnliches. Aber es hat mich nie richtig überzeugt, weil ich eh nicht den Plan hatte und habe, irgendwie diesen klassischen Weg da einzuschreiten, sondern dieser Fokus Wissenschaft, der ist immer da gewesen und da geblieben und auch bis heute da. Und so hat das eigentlich wunderbar gepasst. Und jetzt würde ich sagen, ich kann es jetzt nicht abschließend beurteilen, was hat mir gefehlt oder so, aber die Schule von 7, 8 Jahren täglichem Kampf mit Legal Tech und deutschen Gerichten, sie hat mich schon vieles gelehrt. Von daher würde ich sagen, am Ende hat mir nichts gefehlt.
Ich glaube, ehrlich gesagt auch. Du hast dich dafür einen wahnsinnig spannenden Weg entschieden. Und man lernt wirklich in wahrscheinlich gar nichts mehr, als wenn man ein eigenes Unternehmen gründet.
So ist es, glaube ich.
Aus eigener Erfahrung kann ich das bestätigen. Benedikt, es hat super viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Wie du siehst, könnte ich einfach noch eine Weile weiter quatschen.
Ich auch, ja.
Mal so gucken, was noch so kommt im Legal Tech Markt und was euch eure nächsten Schritte sein werden. Wir werden das jetzt aus der Ferne beobachten und ich freue mich sehr, dass du da warst. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
Danke, dir auch und vielen Dank fürs Zuhören.
Das war Benedikt Quarch. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur 2 Sekunden und hilft enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich gerne oder folge dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe.